Über 700 Millionen Euro fließen jedes Jahr in die Kasse des österreichischen Rundfunks, kurz ORF. Das Geld kommt von Unfreiwilligen, den Zwangsgebührenzahlern. Zusammen mit Werbeeinnahmen und steuerlichen Vorteilen kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit mehr als 1 Milliarde Euro arbeiten. Den privaten Radio- und TV-Sendern hingegen bleiben nur Brosamen. Die Kritik an diesem Modell wächst, ebenso die an der Berichterstattung des ORF, dem viele eine politische Schlagseite vorwerfen. Es ist eine explosive Gemengelage, die auch auf dem politischen Parkett immer härter diskutiert wird. Ein genauer Beobachter der österreichischen Medienpolitik ist der freie Journalist Lukas Ammann, den ich nun bei uns begrüße. Guten Tag, Ammann.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Hermann, geben Sie uns bitte zunächst mal einen Überblick, wie funktioniert das überhaupt mit der Medienfinanzierung und der Medienförderung der Öffentlich-Rechtlichen und der Privaten in Österreich? Wie sieht das aus?
Wie Sie schon richtig sagen, muss man die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen ORF unterscheiden, der sich hauptsächlich aus öffentlichen Geldern speist. Einerseits des ORF-Beitrags, das ist eine verpflichtende Abgabe, die es bei uns seit 2024 gibt. Vorher gab es das in einer etwas anderen Form, in Form einer Haushaltsabgabe. Und zusätzlich bekommt der öffentlich-rechtliche Steuervorteile aus dem Budget und öffentliche Inserate. Und die privaten Teilnehmer am Markt finanzieren sich einerseits durch Presseförderung, also das sind formal festgelegte Kriterien, anhand derer man Geld bekommt als Medienteilhaber, als Marktteilnehmer, und durch Inserate. Freilich natürlich auch noch am privaten Markt und mit Abo-Modellen, aber das öffentliche Geld kommt aus diesen zwei Titeln, Presseförderung und Inserate an die Privaten.
Presseförderung ist jetzt so der Übertitel, aber Sie selbst haben ja auch schon in einem Artikel geschrieben von einem eigentlichen Dschungel an Medienförderung oder Presseförderung. Lassen Sie uns in diesen Dschungel reinschauen. Wie sieht's dort aus?
Ganz genau. Es gibt nämlich in Österreich keine einheitliche Medienförderung, also dass man einfach sagt, es gibt gewisse Kriterien und anhand derer wird verteilt, sondern es gibt, wie Sie richtig sagen, einen ganzen Dschungel an Förderungen. Es gibt also mindestens 15 verschiedene Titel. Das geht vom Digitalfonds bis zur Publizistikförderung, von der Vertriebsförderung bis zur Qualitätsförderung, die es jetzt neu gibt. Also gibt es ganz verschiedene Fonds und Titel, anhand derer gefördert wird, die auch verschiedene Kriterien haben, wer sie bekommt und wer sie verteilt. Es gibt nämlich zwei Behörden oder zwei Institutionen, die das vergeben anhand gesetzlicher Grundlagen.
Sprechen wir über diese Kriterien, die Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Bevor Geld fließt, muss man also irgendwelche Anforderungen erfüllen. Sind die qualitativer Art, quantitativer Art oder wie sehen diese Kriterien aus?
Ja, also es hat jede Förderung eigene Kriterien, die einerseits anhand des Gesetzes bereits festgelegt sind, aber die RTR, also eine der zwei Institutionen und die Com Austria, schreiben zusätzlich noch in Förderrichtlinien speziellere Regeln vor, was man genau erfüllen muss. Und das richtet sich je nach Förderung anhand dieser Förderrichtlinien und anhand der Gesetze. Das sind meistens sehr ähnliche Kriterien, aber nicht immer. Typischerweise sind das Kriterien wie Größe der Redaktion, Anzahl der Ausbildungsplätze, Verbreitung im Bundesgebiet, also ob das jetzt nur eine Bundesländerzeitung ist, da gibt es dann wieder Sonderförderung und so weiter. Oder etwa auch, ob eine Redaktion ein Redaktionsstatut hat.
Nun operiert also der ORF, wie gesagt, mit rund 1 Milliarde Euro im Jahr. Für die privaten Sender gibt es gerade mal 30 Millionen, die ausgeschüttet werden. Und das verteilt sich ja dann auf zahlreiche Anbieter. Wie kommt es genau zu dieser Zahl? Wieso kommen die so schlecht weg?
Die privaten Medienteilnehmer, insbesondere Privat-TV und Privatrundfunk, also Radio, sind in Österreich historisch benachteiligt. Bis um die Jahrtausendwende war es überhaupt nicht möglich, klassisch TV auszustrahlen und auch Radio erst sehr, sehr spät im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Da gab es ein technisches Monopol und heute haben wir, wie Sie richtig ansprechen, das Finanzierungsmonopol des Öffentlich-Rechtlichen und die werden stark benachteiligt, die privaten Marktteilnehmer, indem sie nur etwa rund 5% bekommen, die TV-Sender und die Radiosender, von dem, was der ORF bekommt. Insgesamt betrug die staatliche Medienförderung ganz generell laut Rechnungshofbericht 2024 für die Privaten knapp 90 Millionen Euro, für den ORF, wie schon gesagt, 900 Millionen Euro. Bei diesen 90 Millionen sind aber auch die ganzen Förderungen für Print-Tageszeitungen, für Online-Portale etc. dabei. Der ORF macht ja zum Beispiel keine Tageszeitung. Also hier sieht man eine krasse Wettbewerbsverzerrung, die ausgelöst wird durch die Politik und den ORF, die auch zum Mediensterben beiträgt und sehr gefährlich für den Medienstandort ist und wirklich existenzbedrohend für private Medienunternehmen.
Und dazu kommt ja, dass diese privaten Anbieter durchaus an Attraktivität und an Zuspruch gewinnen. Es gibt immer mehr Leute, die sich abwenden vom Öffentlich-Rechtlichen, sich den privaten Sendern zuwenden. Woran liegt das? Was macht der ORF falsch oder was wird ihm angelastet?
Absolut. Nur vorweg noch, die Marktanteile der privaten Radiosender steigen massiv. Vor einigen Monaten kam erstmals die Meldung, dass die privaten Radiosender einen größeren, stärkeren Marktanteil haben als die ORF-Flotte. Im TV-Bereich tut man sich schwerer, aber auch hier haben wir steigende Marktanteile bei den privaten. Ja, einerseits ist es einfach so, dass der ORF trotz sehr großen finanziellen Mittel, trotz seiner Finanzstärke, also von der Qualität teilweise miserable Leistungen erbringt. Der ORF hat 4 nationale TV-Sender und gerade im Sommer ist es so, ich habe auch mehrfach darüber berichtet, dass der ORF Wiederholungen ausstrahlt und zwar ganz überwiegend zu 60-70% teilweise. Und was dem ORF auch immer wieder meiner Ansicht nach zu Recht unterstellt wird, ist eine politische Schlagseite und die Menschen wollen einfach nicht vorgeschrieben bekommen, was sie zu hören, was sie zu lesen und was sie zu schauen haben und steigen deshalb natürlich auch immer mehr auf private Medien um. Und andererseits ist es einfach so, dass die Marktanteile des ORF in den Keller fallen, liegt einfach daran, dass es bis zur Jahrtausendwende nichts anderes gab und sich die Privaten erst entwickeln mussten. Also hätte man das etwa wie in Deutschland früher liberalisiert, hätten wir viel stärkere private Medien, aber das wollte die Politik nicht. Die Politik will den Zugriff auf den ORF, weil hier hat sie den Zugriff über parteipolitische Vertreter und damit sichert sie sich natürlich den Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Die politische Schlagseite, die Sie erwähnt haben, ich nehme mal schwer an, die führt nicht zugunsten von der rechten Seite. Wer sind denn die Lieblingskinder des ORF?
Also es hat einmal in der Tageszeitung Kurier vor einiger Zeit einen Bericht gegeben, dass über 80% meiner Erinnerung nach bei den Betriebsratswahlen, also bei den Angestellten, bei den Arbeitnehmervertretern, SPÖ, Grüne und Kommunisten gewählt haben. Das heißt, da sieht man schon die Zusammensetzung des ORF. Sie ist stark linkslastig, sozialistisch und zum Beispiel wirtschaftsliberale Journalisten oder auch wahnsinnig viel Konservative finden sie dort nicht. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn man sagt, der ORF sollte ja die Meinungsvielfalt abbilden, die verschiedenen Meinungen, die es ja auch im Parlament gibt, die es auch in der Bevölkerung gibt. Und das tut er nach Ansicht vieler nur sehr unzureichend.
Verhindern könnte oder sollte das vermutlich die Aufsicht über den ORF und das ist die Kommunikationsbehörde, die Com Austria. Sie nennt sich unabhängige und weisungsfreie Regulierungs- und Aufsichtsbehörde. Wenn sie das ist, könnte oder sollte sie da einschreiten, wenn es wirklich eine politische Schlagseite gibt. Lebt diese Com Austria diesen Titel auch aus, unabhängige, weisungsfreie Behörde oder ist sie eher Team ORF?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Das System ist in Österreich hochkomplex. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es nämlich 2 Institutionen. Einerseits die weisungsfreie Com Austria, Kommunikationsbehörde Austria, die hat aber andere Aufgaben. Zuständig für die Regulierung ist die RTR, die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH. Und die entscheidet auch über Beschwerden. Diese Behörde ist aber nicht weisungsfrei im Gegensatz zu Com Austria. Und man kann dieser Behörde, beziehungsweise in dem Fall ist die RTR eine GmbH, also eine Gesellschaft sogar, eine billierende Gesellschaft, das vielleicht gar nicht so sehr vorwerfen, weil die gesetzlichen Kriterien auch von der Judikatur, es gibt nachher nämlich die Möglichkeit, Rechtsmittel bis ans Höchstgericht zu erheben, so streng auslegt und so zugunsten des ORF judiziert, dass hier also auch für die RTR es eigentlich sehr schwierig wäre, dem ORF hier voreilig das Misstrauen auszusprechen beziehungsweise auch Strafen auszusprechen. Das heißt, der ORF wird in unserer Rechtsordnung dermaßen begünstigt und der Gesetzestext ist dermaßen unkonkret, dass man hier nachschärfen müsste.
Nun hat Österreich seit der Bildung der neuen Regierung einen neuen Medienminister, Vizekanzler Andreas Babler, den Chef der SPÖ, der Sozialdemokraten. Der müsste ja schauen, dass man, wenn man irgendetwas schrauben möchte am Modell, dass da etwas in die Gänge kommt. Welche Rolle spielt der? Wo steht Andreas Babler in der ganzen Geschichte?
Andreas Babler ist ein linkspopulistischer Vertreter, also ein Vertreter des linken Flügels innerhalb der SPÖ. Jetzt ist die SPÖ ohnehin natürlich als sozialdemokratische Partei schon links und er hat sich selber als Marxist bezeichnet. Er spielt eine sehr unrühmliche Rolle in diesem Zusammenhang. Einerseits, weil Andreas Babler nun wirklich keine Ahnung und keine Vorbildung von Medien hat. Er versteht nichts von Medienpolitik und andererseits lässt er sich dadurch durch mangelndes Fachwissen und auch durch mangelnden Intellekt von seiner Ideologie treiben. Und er hat gerade vor wenigen Tagen angekündigt, dass er die Medienförderung auf völlig neue Beine stellen möchte, hat da jetzt ein externes Institut beauftragt, wo man schon vermuten kann, was dabei herauskommt. Er hat bei einer Förderentscheidung der Com Austria, eben die weisungsfrei ist, die gegen seinen Willen entschieden hat, sich schon öffentlich geäußert und gesagt, mehr oder weniger muss man jetzt die Förderkriterien verändern, weil ein unliebsames Medium, das sehr kritisch über ihn Bericht erstattet hat, auch eine Förderung bekommen hat, zwar sehr wenig, aber da sieht man schon, wo die Reise hingeht. Andreas Babler möchte mehr Geld für den Öffentlich-Rechtlichen, zumindest nicht weniger, was aber notwendig wäre für die Sicherung des medienpluralistischen Standorts Österreich, dass es nach wie vor verschiedene Medien gibt, will mehr für den ORF und auch mehr für Medien, die ihm passen, und für die, die ihm nicht passen, möchte er die Gelder zurückfahren. Und das ist in einer Demokratie natürlich brandgefährlich.
Wie sähe denn jetzt ein taugliches Medienmodell für Österreich aus Ihrer Sicht, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt nicht direkt zerschlägt, aber vielleicht dafür sorgt, dass er besser arbeitet, gleichzeitig auch private und kritische Anbieter sinnvoll fördert? Schwebt Ihnen da etwas vor?
Also ich bin ein Anhänger, ich möchte das nennen, einer dezentralen Medienförderung. Öffentlich-rechtliche Medienunternehmen haben historisch einen ganz anderen Zweck, wie man sie gegründet hat in Österreich vor etwa 100 Jahren. Gab es natürlich noch keine privaten Radiosender, gab es auch später, wie gesagt, bis zur Jahrtausendwende keine privaten TV-Sender und daher hat es sie natürlich gebraucht, auch durchaus als Public Watchdog. Diese Funktion übernehmen sie aber einerseits unzureichend, andererseits machen den Bildungsauftrag, den Public Value Service Public, wie auch immer den Auftrag nennen möchte, den Bildungsauftrag übernehmen ohnehin schon die privaten Medien, viele davon sehr ausreichend, mit ganz verschiedenen Blattlinien und daher braucht es 2025 öffentlich-rechtliche Medienunternehmen in dem Sinn eigentlich nicht mehr. Also ich bin für eine Privatisierung des ORF, nicht für eine Zerschlagung. Der ORF soll sich am privaten Markt wie alle anderen finanzieren und selbstverständlich ist auch mir klar, dass sich qualitative Medieninhalte nicht immer kommerzialisieren lassen. Daher braucht es eine dezentrale Medienförderung, klare, nachvollziehbare Kriterien, die von einer unabhängigen, weisungsfreien Behörde, wie es die Com Austria ist, und da hat sie eigentlich eine recht gute Arbeit geleistet und sich auch nicht reinfunken lassen, vergeben wird. Und dann kann sich auch der ORF neben den Privaten für solche Förderungen bewerben, Anträge stellen und dann wird das bearbeitet und anhand objektiver Entscheidungen, die auch jeder einsehen kann und transparent aufgeschlüsselt wird, kann das jeder nachvollziehen und dann gäbe es wirklich ein pluralistisches System im Sinne von, es gibt verschiedene Teilnehmer mit verschiedenen Ausrichtungen und wirklich ein Wettbewerb, der fair ist.
Die Medienpolitik in Österreich und die wachsende Kritik am ORF. Zu Gast war der freie Journalist Lukas Ammann. Besten Dank.
Dankeschön.